1, 2, 3.
Wenn nicht, dass sie noch reinläutet, das wäre ein Dumpf.
Du musst einfach die SMS vorlesen. So, bevor wir starten, oder wir starten mal mit, dass du einfach kurz sagen kannst, wie du heißt und von welchem Straßenmagazin du bist, was da achtet, ja, deine Funktion ist.
Okay. Also ich heiße Margit Roth, ich bin seit 9 Jahren bei der Münchner Straßenzeitung bei BIS, das ist Bürger in sozialen Schwierigkeiten, und ich leite dort die Redaktion, also bin da die Chefredakteurin seit 9 Jahren.
Ja, ich bin Christina Bacher, ich arbeite für Draußenseiter, des Kölner Straßenmagazin.
Mein Name ist Bastian Pütter, ich leite die Redaktion des Straßenmagazins Bodo.
600. So viele Ausgaben gibt es jetzt schon vom Surprise Straßenmagazin. Und das ist ein Moment zum Feiern. Und es gibt viel zum Lesen in dieser Jubiläumsausgabe ab dem 16. Mai 2025. Es ist eine Ausgabe, die es in sich hat. Auf dem Cover der Ausgabe Nummer 600 steht mit grossen Buchstaben «Dieses Blatt wendet was». Es gibt Fragen für alle, die das Magazin kaufen und lesen, also für uns. Lesen Sie eigentlich gern? Oder wie halten Sie die Welt noch aus? Ihr lest Text darüber, warum es eben genau wichtig ist, dass man Geschichten erzählt, die passieren. Auch wenn sie im Moment an vielen Orten auf der Welt ganz und gar nicht schön ist und man manchmal auch am liebsten nichts mehr hören oder sehen davon. Die Menschen, die uns das Magazin amig verkaufen, die kommen aber auch zu Wort. Und zwar erzählen sie, wie sie zum Beispiel ihre soziale Scham überwunden haben und wie sie zum Beispiel entschieden haben, ja, ich stehe auf der Strasse und gebe mich zu erkennen als jemand, der von Armut betroffen ist. In dieser Podcast-Ausgabe schauen wir zum Jubiläum auf andere Strassenmagazine. Weil Ende März dieses Jahr haben sich Strassenmagazine aus Deutschland, Schweiz und Österreich zu Basel getroffen. Es hat einen Stadtrundgang gegeben, Workshops und Diskussionen. Und ihr habt es gehört, ganz am Anfang, 3 von diesen Gästen sind auch zu mir ins Kurzinterview gekommen. Es gibt jetzt also nicht so einen klassischen einen Tag mit einer Person, sondern es gibt gerade 3. Und keine Angst, ich sage euch dann schon einmal, wer zu welchem Magazin gehört und wie die heissen. Starten tun wir mit Margit Roth. Sie ist Magazinchefin vom BIS, also vom Magazin, das zu der Organisation Bürger in sozialen Schwierigkeiten gehört. Und was sie uns über das Magazin mag erzählen, das gehört dann als Erstes. Mein Name ist Simon Bergins. Viel Spass.
Wir kennen das ja vor allem von Surprise. Da gibt es eine Co-Leitung, da sind ein paar Leute. Es gibt auch Texte von Leuten, die freie Mitarbeiterinnen sind oder Leute, die einfach als freie Journalistinnen arbeiten. Wie ist das bei euch?
Wir sind eine sehr schlanke Redaktion, also eigentlich leite ich mich selber. Der überwiegende Teil der Artikel wird von freien Journalistinnen erstellt, die ich dann, also die Themen vergebe ich, führe dann die Journalistinnen oder brief sie, wie man es auch immer nennen will, redigiere sie und dann kommen sie ins Heft. Die Journalistinnen sind meistens, also viele von ihnen, auch noch bei der Süddeutschen Zeitung beschäftigt und beim BR, also viele von ihnen haben dann anderen Auftraggeber und sind, also glaube ich, schon sehr professionell. Das hat den großen Vorteil, dass wir die Journalistinnen bezahlen können. Also wir sind gut ausgestattet, können ein normales Honorar bezahlen und entsprechend dann eben auch Qualität einfordern.
Seid ihr auch an einen Verein gekoppelt oder seid ihr an eine Stiftung gekoppelt? Wie geht's?
Also BIS ist ein Verein, Bürger in sozialen Schwierigkeiten, wie gesagt, und das Magazin läuft über den Verein. Wir sind frei von irgendwelchen staatlichen Fördermitteln, also wir leben aus den Verkäufen und aus Werbeeinnahmen und aus Spenden, hat den Vorteil, dass wir wirklich unabhängig sind. Dann gibt es aber auch noch die BIS-Stiftung, das ist separat, die wurde vor, ich glaube, 10 oder 12 Jahren gegründet und da geht es um Wohnraum. Also das primäre Ziel von der BIS-Stiftung ist, Menschen, also obdachlose oder wohnungslose Menschen in Wohnung zu bringen. Und dafür werden von Spendengeldern Wohnungen gekauft oder Genossenschaftsanteile gekauft. Und davon, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich glaube, es sind mittlerweile 14 oder 15 Wohnungen, die die Stiftung BIS besitzt.
Eben gerade hat uns Tito durch Basel geführt in einem Stadtrundgang. Er arbeitet als Stadtführer bei Surprise. Gibt es das bei euch auch, solche Stadtrundgänge in München?
Also die klassischen Stadtrundgänge oder Stadtführungen, die von Bissverkäufern geleitet wurden, die gab es bis vor einem Dreivierteljahr. Dann hat sich die Struktur geändert. Also die Person, die das Ganze organisiert hat, ist in Ruhestand gegangen. Viele der deutschsprachigen Verkäufer sind einfach so schlecht zu Fuß, dass sie es auch nicht mehr machen könnten. Dann hat sich eine Kooperation mit Kulturen in München entwickelt. Also das ist also ein Stadtführungsanbieter, die mit uns zusammen jetzt die Stadtführungen machen. Also da gibt es dann so ein Thema, was weiß ich, Heidhausen, wo Biss beheimatet ist. Und da führen die dann durch unterschiedliche oder beleuchten unterschiedliche Aspekte von Heidhausen und da kommt man dann eben auch bei Biss vorbei. Und dann gibt es auch eine Einführung in Biss. Also es hat sich so ein bisschen verändert durch die Verkäuferstruktur, die sich auch verändert hat.
Zum Magazin. Kommst du eher aus dem Journalismus oder von der anderen, sagen wir mal, Sozialarbeiterin-Seite? Was ist dein Zugang?
Ich bin gelernte Germanistin, habe aber einmal im sozialen Bereich gearbeitet, also hatte da entsprechenden Hintergrund. Habe viele Jahre in einem Buchverlag gearbeitet als Programmleitung und bin dann in den Journalismus quasi geschlittert mit dem Hintergrund, auch schon sozial gearbeitet zu haben. Also das war so mein Zugang zu dem Ganzen.
Jetzt, wo du so die Basel ein bisschen kennengelernt hast und auch noch auf diesem Stadtrundgang warst, kannst du da Parallelen ziehen zu dem, was ihr macht in München? Oder gibt es vielleicht auch Sachen, die du findest komplett anders bei uns?
Jetzt von der Stadtstruktur her oder?
Nee,
vom Magazin.
Vom Magazin her vielleicht?
Ja, was in München anders ist, ist, dass bei uns die Verkäufer oder die Hälfte der Verkäufer ja eine Festanstellung hat. Also das ist, glaube ich, bis nach wie vor das einzige Magazin, das anbieten. Deshalb ist die Struktur auch eine andere, also von den Verkaufenden die Struktur. Was BIS macht, ist irgendwie eben diese Festanstellung und die Sozialarbeit. Was wir zum Beispiel nicht haben, ist sowas wie Duschmöglichkeiten oder Kleiderausgabe oder sowas. Also das machen wir nicht. Da gibt es wiederum Kooperationspartner, die das machen, also wie das Hanebergkhaus oder so. Aber das ist jetzt nicht Kernaufgabe vom Projekt. Also
aber eure Mitarbeiter, die dieses Magazin verkaufen, die sind schon auch gekennzeichnet, dass sie also so wie bei Surprise diese beispielsweise roten Westen oder
ja,
so, gibt es
ja
das bei euch?
Also Grundvoraussetzung ist Bedürftigkeit und wir haben auch noch so eine Altersbeschränkung, also bei uns darf man nicht unter 40 verkaufen, also der Ansatz ist, unter 40 kann man sich vielleicht nur irgendwie fortbilden oder in den richtigen Arbeitsmarkt schaffen über Förderprogramme, weil wenn man Straßenzeitung verkauft, dass wirklich jemand schafft, dann wieder in den normalen Arbeitsmarkt zu wechseln, das kommt eigentlich nicht vor. Deshalb gibt es eben diese Altersbegrenzung oder Untergrenze und dann haben natürlich die Verkäufer haben irgendwie einen Verkäuferausweis, haben irgendwie rote Jacken, sodass man es kennt. Also viele haben einen festen Verkaufsplatz, einige sind irgendwie auch frei in der Stadt unterwegs. Also das ist ähnlich wie hier in der Schweiz.
Du hast vom Inhalt gesprochen, auch von Leuten, die beispielsweise bei der Süddeutschen Zeitung arbeiten. Worin oder worauf legt ihr den Fokus? Weil ich sage das, weil im Surprise ja nicht nur Geschichten aus Basel, Zürich und Bern, sondern in größeren Städten drin sind, sondern immer wieder auch mal aus Krisengebieten, sage ich jetzt mal, oder Kriegsgebieten. Nee. Wie ist das bei euch?
Das machen wir ganz selten. Also der Fokus liegt wirklich auf Stadtgesellschaft und München. Wir haben ab und zu mal Interviews mit, was weiß ich, Schauspielern oder sowas drin, die bundesweit oder im deutschsprachigen Raum bekannt sind. Aber an und für sich ist das Ziel schon Projekte in München oder Möglichkeiten in München oder Problemlagen in München darzustellen und da dann auch, sofern möglich, irgendwelche Adressen dann auch mit drin zu haben, wo man sagt, wo kann man in München dann auch hingehen. Also so der internationale Aspekt, also aus Krisengebieten zu berichten, das machen wir eigentlich nie. Also es kommt ganz selten mal vor, dass wir eine Geschichte dann übernehmen, aber das ist nicht der Fokus. Also der Fokus ist wirklich München und Umgebung.
Der deutschsprachige Raum ist so unterschiedlich, auch von den Verhältnissen her. Wie oft kommt es vor, dass Leute ein bisschen fragend dich anschauen, wenn du sagst, ich mache ein Magazin, das für Armutsbetroffene in München sein soll, weil vielleicht Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen, sagen, ja, aber das solche Probleme habt ihr doch nicht im reichen München.
Das reiche München ist nicht nur reich, das muss man wirklich sagen.
Ist schon klar, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß schon. Also, dass München eine teure Stadt ist und entsprechend eben auch Menschen, die wenig Geld haben, große Probleme haben. Ich glaube, das wissen auch die Kollegen und Kolleginnen aus dem Ruhrgebiet. Was wir aber schon, glaube ich, eine relativ privilegierte Position haben, ist, dass bei uns sehr viele Spender gibt. Also das ist dann das Gute an München und dass sich das Heft einfach sehr gut verkauft. Also wir haben eine durchschnittliche Auflage, ich weiß es nicht genau, ich glaube von 40.000 oder sowas. Und das kommt schon auch daher, dass BIS sehr bekannt ist in der Stadt und sich halt einfach gut verkauft. Ne? Also das hat Vorteile, also es hat auch Vorteile, in einem reichen München zu wohnen, um auch diejenigen, die wenig Geld haben, entsprechend unterstützen zu können. Also
ich muss anmerken, niemand von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ruhrgebiet hat irgend sowas gesagt. Niemand. Ich habe nur als Beispiel das Ruhrgebiet genommen.
Nein, das ist mir schon klar. Aber also München ist eine reiche Stadt, aber München ist natürlich auch teuer. Ja. Und es gibt viele Reiche, die aber, wie gesagt, erfreulicherweise bereit sind zu spenden. Und es gibt die Luft in München auch dünner, aber bislang war München auch finanziell sehr gut ausgestattet, sodass es auch viele Projekte und Unterstützungsangebote für Bedürftige gab. Also man, da wird man jetzt schauen, wie sich das in den kommenden Haushalten dann entwickelt. Also wie gesagt, es wird auch schwieriger in München, was die Finanzlage betrifft. Aber bislang ist es so, dass München einfach, glaube ich, da ein gutes Pflaster auch ist. Also,
das ist wahrscheinlich auch am ehesten auch noch vergleichbar mit der Schweiz, habe ich das Gefühl, auch so von der Struktur her. Es sind einfach mehr Mittel auch da als in anderen Regionen im deutschsprachigen Raum.
Also ich glaube, es ist wirklich so, dass die BIS durch das, dass es schon so lange gibt, einfach eine Reputation in der Stadt hat. Aber das führt halt wiederum dazu, dass es wirklich viele Spender gibt. Also das ist schon eine sehr komfortable Position, muss man wirklich sagen.
Wir könnten, glaube ich, noch länger so weitermachen, aber ich mache da mal einen Punkt. Danke dir vielmals, dass du dir kurz Zeit genommen hast.
Gerne.
Falls ihr euch fragt, was sind denn das für Stimmen, die wir da gerade so im Hintergrund gehört haben, das sind alle anderen Gäste aus verschiedenen Regionen im deutschsprachigen Raum, die gerade am Mittagessen waren. Und nach der Margit Roth ist zu mir Christina Bacher gekommen. Sie arbeitet in Köln für das Strassenmagazin Der Aussenseiter. Das ist das älteste Magazin im deutschsprachigen Raum oder Deutschlands?
Genau, also soweit ich weiß, ist es das älteste Straßenmagazin im deutschsprachigen Raum. Jedenfalls wurden wir im Juni 1992 gegründet, damals als Bank Express. Später hieß es dann Bank Extra und als die Straßenbänke immer weniger wurden als Aufenthaltsort für obdachlose und wohnungslose Menschen, haben wir uns mit den VerkäuferInnen zusammengesetzt und haben dann dieses Kunstwort sozusagen Draußenseiter gemeinsam erfunden.
Das war kein Problem, dass man diesen Namen einfach gewechselt hat. Ich glaube, mittlerweile ist Draußenseiter ein Begriff, den alle kennen. Das hat sich gut eingelebt in den letzten 15 Jahren.
Genau, der Draußenseiter ist etabliert jetzt als Straßenmagazin in Köln und hat eine gute Lobby auch, denke ich. Wir machen ja auch viele andere Aktionen, haben auch eigenen Wohnraum in der Oase, wo das Heft gemacht wird. Und ich glaube, dass dieser Titelwechsel deswegen kein Problem war, weil er hauptsächlich von den Verkäuferinnen getragen wurde. Ne? Also die haben das von sich aus auch tatsächlich gesagt. Die haben gesagt, wir stehen mit der Bank extra vor einer Bank, also vor der Sparkasse oder vor der Volksbank. Und dadurch, dass das Heft ja auch gut aussieht, es ist vierfarbig, es ist gut gedruckt, denken die Leute am Schluss, es sei ein Fondsmagazin oder so. Also das war, kam tatsächlich aus der VerkäuferInnen-Schicht selbst, dass sie gesagt haben, vielleicht können wir da einen gemeinsamen Weg finden, wie wir das umbenennen. Und dann hatten wir dann mit Hilfe einer Agentur, die sehr pfiffig und kreativ ist, haben wir tatsächlich dann dieses draußen Seiter, wo die Seiten drin stecken, wo das, der Außenseiter mit drin ist, aber auch das Draußen. Also eigentlich ist es, finde ich, der perfekte Titel.
Also als ich den alten Namen gesehen habe, kam mir sofort Bank im Sinne von Finanzinstitution, gerade diese Assoziation. Also,
ja. Genau, und das haben vielleicht viele auch so gedacht, aber er war natürlich die Straßenbank gemeint, die ja Anfang der 90er Jahre durchaus ja noch dazu diente, dass man sich hinsetzen und hinlegen konnte. Das wurde ja auch viel gemacht. Also man hat ja oft, also ich nenne jetzt mal den Begriff, den unsere VerkäuferInnen meistens selbst benutzen, also die Berber lagen nun mal viel auf der Bank. Und nicht auf der Straße, auf dem Asphalt. Und irgendwann hat man ja mit dieser verhindernden oder feindlichen Architektur, wie man das nennt, begonnen. Also dass man entweder die Bänke komplett abgeschafft hat oder man hat zum Beispiel die Sitzflächen erhöht und erniedrigt, sodass man sich eben nicht mehr hinlegen kann. Inzwischen sind Lehnen in der Mitte von den Bänken. Also wenn man einmal darauf achtet, sieht man das überall, dass es nicht erwünscht ist, dass sich da jemand hinsetzt und schon gar nicht hinlegt. Und so sind wir mit der Zeit gegangen, haben einfach unseren Titel damals geändert, aber das ist auch schon wirklich sehr lange her jetzt.
Draußenseiter ist irgendwie klar verbunden mit dir. Du hast 20-jähriges Jubiläum nächstens.
Ja, nächstes Jahr tatsächlich. Also jetzt, wo du es sagst, kommt mir auch so vor wie so ein Fingerschnips eigentlich. Ich bin da als junge Frau, habe ich da angefangen, kannte Straßenzeitungen nur aus Großstädten wie Berlin oder eben München oder Hamburg. Ich komme aus der Provinz und plötzlich hatte ich als gelernte Journalistin den Auftrag, eben dieses Heft, wie kann man sagen, auszubauen. Ne? Das gab es ja schon länger, gab es ja da schon über 10 Jahre und wurde von Obdachlosen selbst auch gemacht, auch selbst ins Leben gerufen. Das haben wir auch so insofern beibehalten, als dass bei uns jeder mitarbeiten kann. Also viele unserer VerkäuferInnen schreiben selbst für uns und das wird dann auf Wunsch auch redigiert oder wir machen Schreibkurse für obdachlose Menschen. Also wir haben versucht, sozusagen diese Kategorie beizubehalten. Jeder darf bei uns mitmachen, aber natürlich inzwischen haben wir uns insofern professionalisiert, dass wir jetzt eine feste Redaktion haben mit ausgebildeten Journalistinnen, Grafikerinnen und so weiter, Fotografinnen. Genau. Und für mich ist das ein bisschen wie ein Baby, ja, genau. Ich bin Mutter von 2 Kindern, aber das ist auch irgendwo mein Kind, schon nach all der Zeit, das muss man schon sagen, ja. Habe ich viel reingepowert.
Ja, reingepowert, ausgebaut. Du hast Leute aufgezählt, die mittlerweile Teil davon sind, aber trotzdem bist du trotzdem immer noch fast eine One-Woman-Show eigentlich, was das Magazin angeht, oder?
Also was den redaktionellen Inhalt anbelangt, bin ich sozusagen die entscheidet oder halt jongliert jeden Monat. Wir erscheinen ja monatlich. Was kommt ins Heft? Wie können wir das Heft aufbauen, dass es sozusagen vielfältig ist und dass es jedes Thema abdeckt, dass auch das Thema der sozialen Ungerechtigkeit wirklich im Vordergrund steht oder das Thema Armut behandelt wird? Da schaue ich natürlich als erstes drauf. Ne? Das ist meine Arbeit. Also jeden Monat muss dieses Heft fertig werden. Aber natürlich mache ich das nicht allein. Wir sind eine Redaktion von 20 Leuten, die anderen arbeiten ehrenamtlich und wir haben außerdem auch Streetworker und Sozialarbeiterinnen, die in der Oase arbeiten, also die auch ganz viel in dieses Heft reingeben. Wir haben jetzt seit Januar eine Vertriebsstelle. Seitdem werden unsere VerkäuferInnen nochmal ganz anders betreut, sage ich mal. Wir haben jetzt auch mehr VerkäuferInnen innerhalb von 2 Monaten bekommen. Also das heißt, ich mache die Redaktion in erster Linie, bin ich die Ansprechpartnerin, aber das Heft selber, das ist auf ganz vielen Schultern. Ne? Das ist fast ein bisschen so, dass ein Teil der Stadtgesellschaft da gemeinsam arbeitet. Wie so eine Familie ist es fast manchmal, wenn wir sagen, wir treffen uns dort und dort zu einer Vernissage. Das ist genau unser Thema. Leute, guckt euch das an. Und da kann man so ein bisschen sehen, wer kommt da alles. Das sind alles Freunde und Familie vom Draußenseiter, die dieses Heft mittragen, auch mit ihren Spenden zum Beispiel. Wir haben ja keinen Träger. Die Oase hat keinen Träger, ist ein Verein. Das heißt, wir finanzieren uns quasi nur durch Spenden.
Also anders als ein Ist das eine EV? Das ist sowas, ist das EV?
Genau, das ist Oase, Benedikt Labre e.V. heißt das. Und da gibt es zwar auch Projekte wie ambulante Begleitung und eben unsere eigenen Wohnhäuser. Aber dieses Projekt Draußenseiter, das finanziert sich sozusagen nur durch die Verkäufe. Also wie wir wissen, ne, müssen die Verkäufer ja auch, kriegen das ja nicht geschenkt. Das ist ja kein Almosen, sondern sie bezahlen die Hälfte und die andere Hälfte behalten sie quasi. Ne? Also durch diese Verkäufe, wir haben auch Abonnenten. Das sind aber nur die, die wirklich nicht in Köln wohnen und die keinen Zugriff auf das Heft hätten. Ne? Also sonst wollen wir natürlich, dass die Leute bei den VerkäuferInnen kaufen. Und wir haben ein paar ganz wenige Anzeigen. Und so finanzieren wir uns, also durch Spenden vor allem.
Du hast erwähnt, dass der Draußenseiter ursprünglich noch mit altem Namen von Obdachlosen gegründet worden ist. Wie viel oder wie wichtig ist das, dass das so eine Grassroots-Bewegung ist eigentlich, dass das so wirklich auch von Betroffenen selbst gegründet worden ist? Und wie ist das heute noch spürbar?
Also erstmal war, glaube ich, die Zeit ja damals reif dafür, weil danach sind ja ganz viele Straßenzeitungen entstanden und schon vorher ja auch in den USA oder auch in England. Ne? Die Zeit war einfach reif dafür, dass die Menschen gesagt haben, wir müssen unsere Stimme erheben, wir brauchen ein Sprachrohr. Und auf einer Beerdigung von einem obdachlosen Punk, wir nennen den Stefan, also mehr wissen wir über ihn gar nicht, er ist verstorben. Es gab diese Beerdigung auf dem Gräberfeld für Obdachlose in Köln und da haben die Freunde von ihm gesagt, wie können wir den jetzt betrauern? Wir haben ja noch nicht mal eine Möglichkeit, eine Anzeige zu schalten, eine Todesanzeige. So. Und aus diesem Gedanken heraus ist dieses Heft und sind viele dieser Hefte damals ja entstanden. Moment mal, wir sind auch Bürger, Bürgerinnen, wir dürfen sogar wählen, das war alles gar nicht bekannt. Aus diesen Zeiten kommen ja diese Straßenzeitungen eigentlich. Ne? Und eben die Bank Extra, also der Draußenseiter eben auch. Und wir haben uns immer bemüht, mindestens Kolumnen, Verkäuferporträts, bis dahin, dass die Leute bei uns Gedichte und Kurzgeschichten veröffentlichen können. Da haben wir uns immer bemüht, die, ich sag jetzt mal, an Land zu ziehen, weil das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen Medien. Es gibt genug Zeitungen und Zeitschriften, denke ich. Ne? Wir brauchen jetzt keine großen Promis, es sei denn, sie haben ein soziales Anliegen. Dann super gerne Interview mit einem Promi, aber nicht, weil er bekannt ist, sondern ich finde es viel spannender zu erfahren, warum jemand, ich sag mal, vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht oder wie er es vielleicht sogar geschafft hat, irgendwie sich trotzdem zu berappeln und seinem Tag einen Sinn zu geben, obwohl er in Anführungsstrichen vielleicht kein bürgerliches Leben führt. Und das sind super spannende Geschichten, die ja unsere LeserInnen auch lesen wollen. Also das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Also es ist jetzt kein soziales Engagement von uns, dass wir sagen, hallo arme Leute, ihr dürft bei uns schreiben, sondern das ist im Grunde unser Pfund, mit dem wir da, ich sage mal, wuchern können. Das ist das, was wir bieten können, sind die Geschichten von der Straße. Und die sind manchmal traurig und manchmal auch mutmachend. Aber es sind auf jeden Fall die spannenderen Geschichten, würde ich mal sagen.
Ich glaube, wir könnten wirklich noch länger über das Magazin reden. Wahrscheinlich muss ich irgendwann mal vorbeikommen und mir das ansehen. Herzlichen Dank aber jetzt mal fürs Interview.
Ja, sehr gerne.
Nach München und Köln gehen wir jetzt zum Schluss noch ins Ruhrgebiet im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das Strassenmagazin Bodo ist in Bochum und Dortmund aktiv und mein Gast ist der Leiter der Redaktion, der Bastian Pütter. Und wie lange schon?
Das weiß ich nicht. Dummerweise ist das eine der Fragen, auf die ich mich nie vorbereite.
Es ist schon lange her.
Es ist schon lange. Es ist mehr als 15 Jahre. Ja. Und das ist etwas schwer zu sagen für mich, weil ich schon sehr lange davor frei für das Magazin geschrieben habe, aber eben dann auch für andere. Und irgendwann habe ich diesen Posten angeboten bekommen. Und ja, und bevor es langweilig werden kann, gibt es wieder irgendwie eine ganz neue Entwicklung oder wir wachsen riesig oder wir professionalisieren uns stark. Und deswegen bin ich immer noch gerne da.
Wenn ich mich so umhöre, habe ich das Gefühl, es gibt viele langjährige Mitarbeitende von Straßenmagazinen. Ist das Zufall?
Ich glaube, wir machen ja was es sonst nicht gibt. Also diese Schnittstelle soziale Arbeit und Journalismus existiert anderswo ja gar nicht. Und wenn man das lieben gelernt hat, also oder wenn man vorher fand, das braucht es, also die, oder wenn man auch diese Erfahrung des direkten Impacts macht, ja, dann ist es schwer zu gehen. De facto ist es ja so, dass unsere Verkaufenden jeden unserer Leser, jede Leserin kennen. Und das ist ja für ein Medium ist das total verrückt. Also wir haben einen 1:1 Austausch mit einer großen, in der Regel fünfstelligen Zahl von Medienkonsumentinnen. Und davon geht man ungern weg. Ja? Wenn man eben auch da die Erfahrung macht, dass sich darum eine Community gebildet hat, dass diese soziale Arbeit, die da dranhängt, einen direkten Impact hat, dass man sieht, was es bringt. Da, also die haben uns natürlich auch viele Leute verlassen, dieses Straßenzeitungsuniversum, aber die gehen alle mit einem weinenden Auge. Ne? Und deswegen, ja, viele bleiben halt auch.
Vielleicht für die Zuhörenden, Bodo steht für Bochum und Dortmund im Ruhrgebiet. Oder hast du das gesagt und habe ich es nicht mitbekommen?
Nee, das genau. Also die war ja irgendwann diese Idee, wir nehmen diese Autokennzeichen und im Grunde, das ist jetzt was sehr Regionales, aber bei uns war es so ein Statement, weil es wird immer die Existenz dieser Metropolregion Ruhrgebiet behauptet und eigentlich sind das alles sehr voneinander sich absetzende Städte, die mit dem Nachbarn nichts zu tun haben wollen. Und wir haben gesagt, wir gehen in zwei Städte, die eigentlich sich nicht kennen, obwohl sie direkt nebeneinander liegen und versuchen also so auch so eine kulturelle Vermittlungsarbeit zwischen zwei sehr unterschiedlichen Großstädten. Und inzwischen sind wir auch in den Mittelstädten drumherum und haben so 300 Verkaufende, die ich glaube 7 oder 8 Anlaufstellen haben, wo sie die Magazine kaufen können und dann in einem relativ großen Radius das Heft verkaufen. Wir machen 20.000 Hefte im Monat.
Und ihr habt auch vom Verein aus auch so Straßenführungen, wie Surprise macht.
Ja, genau. Und ich glaube, da kann man auch guten Gewissens sagen, nach Vorbild von Surprise. Also wir haben uns das sehr gut angeguckt, wie Surprise arbeitet und wir schauen uns da einiges ab. Wir schauen uns natürlich beim Magazin auch was ab, aber da ist es wegen auch ein bisschen der inhaltlichen Nähe, da ist Hamburg uns sehr nah. Wir machen zusätzlich noch was andere Straßenzeitungen in Deutschland und Österreich und der Schweiz, glaube ich, in der Form nicht machen. Wir haben wirklich große Buchladenprojekte. Also wir haben eine relativ große Zahl Menschen, die wir in modernen Antiquariaten in Buchläden beschäftigen in Bochum und Dortmund. Immer noch gemeinnützige Dienstleistungen und so. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, auch anders im Vergleich zu anderen Straßenzeitungen. Bei uns ist der aktivistische Anteil sehr hoch. Wir machen sehr viel Lobbyarbeit, also sowohl wirklich so Politikberatung einerseits und auch eine sehr parteiische und engagierte Öffentlichkeitsarbeit, wo wir jetzt dann eben als Magazin so ein bisschen zur Seite treten und wo wir dann klar machen, okay, das sind Öffentlichkeitsarbeitspositionen da mag man uns dann in den Stadtverwaltungen nicht, weil wir dann manche Sachen eben auch investigativ erzählen können, weil wir eben gelernte Journalisten sind und da auch so ein bisschen unsere Städte unter Druck setzen können mit dem Ziel, die Situation von Wohnungslosen zu verbessern. Was immer noch dringend nötig ist und bei uns sind die Zahlen sehr, sehr hoch gerade und da sind wir dann sowas wie die Stimme dieser Leute, weil viele davon eben auch bei uns sind. Wir machen auch klassische Wohnungslosenhilfe. Und das ist ein zusätzlicher, ja, wir nennen das auch wirklich Arbeitsbereich. Also sozusagen so, dass wir sind auch beruflich laut.
Weil ich auch schon länger mit Surprise verbunden bin, verstehe ich das total. Es gibt aber immer wieder Leute, die mir sagen, ja, Journalismus und Aktivismus, das geht einfach nicht miteinander oder das sollte man nicht vermischen miteinander. Was entgegnest du da?
Erstmal finde ich eine Trennung total wichtig, weil Journalismus nach wirklich klar definierten Regeln läuft. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig mit den Leuten, die auch nach Regeln im Journalismus arbeiten. Ich glaube, worauf wir bestehen, also deswegen wir trennen das, worauf wir aber bestehen, ist, dass man diesen Journalismus eben auch mit einer Haltung macht. Und das macht man auch, wenn man das verneint. Ja, und wir haben, also wir bestehen auf einer Perspektive, die die Lebenssituation der Menschen, mit denen wir arbeiten, einbezieht, die kommt in einem Mainstream-Journalismus eigentlich nicht vor. Das ist auch eine Haltung, ja. Und deswegen, ich bin total auf der Seite zu sagen, also wir vermischen hier nichts und ich mische nicht PR mit Journalismus und ich vermische auch nicht aktivistische Positionen mit journalistischen Arbeitsweisen, sondern wir machen Magazin nach journalistischen Standards. Aber in der Themenauswahl und in der Art, wie wir Themen adressieren und in der Art dessen, was wir aussparen auch, haben wir eine Position. Und das halte ich aber auch im Journalismus für was sehr Gegebenes. Nur das wird, ja genau, uns wird da, das manchmal vorgeworfen, wo ich denke, naja, das trifft den Punkt nicht. Wir trennen Öffentlichkeitsarbeit von Journalismus sehr stark, aber inhaltlich haben wir Positionen, nach denen wir unser Blatt ausrichten.
Es gibt ja auch Magazine, die rausgehen aus den Städten oder aus den, ich sage jetzt mal in der Schweiz, ist ja Syrpris, die es im ganzen Land gibt, und sagen, wir machen auch noch Reportagen aus Kriegsgebieten von Kriegsreportern. Das macht ihr nicht oder sehr, sehr selten, was über so Bochum, Dortmund und die Region rausgeht. Weshalb?
Wir sehen vor allen Dingen seit dem Sterben der Magazinpresse, sehen wir einfach da auch so eine Repräsentationslücke von regionalen Themen aus einer sozialen Perspektive oder aus einer Perspektive von unten. Also das ist ganz klar so ein Fokus. Wir haben auch Kultur-MF, das ist uns auch was uns sehr wichtig ist, wo wir auch immer unsere Verkaufenden oder die Wohnungslosen, mit denen wir arbeiten, mit einbeziehen, weil auch für die ist Kultur wichtig und die brauchen Zugänge dazu. Aber wir haben eben vor allen Dingen Reportagen und Interviews von Menschen aus der Region, weil wir damit ein dringend nötiges Medienangebot schaffen, was zunehmend verloren gegangen ist. Bei uns in der Region mit dem Ende der Stadtmagazine, mit dem Niedergang von Tagesprint. Die Leute identifizieren sich mit Stadt und oder Region und da ein Angebot zu haben, was auf eine professionelle Art da Inhalte vermittelt, die gleichzeitig irgendwie den Tellerrand erweitern und gleichzeitig die sozialen Themen miterzählen. Das ist uns wichtig. Das kann schon sein, dass wir zwischendurch dann eben auch eine internationale Reportage machen. Also wir haben jetzt gerade eine Syrpris-Geschichte übernommen aus Grants Pass zu diesem Urteil in den USA, weil das ein Wohnungslosigkeitsthema ist und weil ich glaube, niemand über was anderes nachdenken in Deutschland gerade als über die USA, ja, also weil es so viel Auswirkungen hat, diese geopolitischen Verschiebungen. Also das ist jetzt kein Ausschluss, aber wir haben schon diesen regionalen Fokus, weil das einfach nicht mehr viel gibt.
Ich glaube, ihr müsst wieder los, weil nachmittags habt ihr Workshop. Besten Dank fürs Interview, Bastian.
Danke dir.
Drei Strassenmagazine aus drei verschiedenen Regionen. Die Interviews sind Ende März in Basel entstanden. Eine Spezialausgabe zum Jubiläum. Das 600. Magazin von Syrpris wird gedruckt und kommt dann am 16. Mai in Verkauf. Danke fürs Kaufen, fürs Hören, fürs Weiterverzählen und für eure Unterstützung, Feedback und Fragen zum Podcast. Sehr gerne über den Kontakt bei uns in den Shownotes von diesem Podcast. Und ich wünsche euch noch eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Simon Bergins.